Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Wir fahren weit, wir fahren viel und verlieren jedes Auswärtsspiel. Und damit herzlich willkommen zur 139. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Mein Name ist Yannick, ich begrüße euch ganz herzlich. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir wieder für euch da und holen euch Borussia Dortmund in die Länderspielpause. Und das mache ich nicht alleine. Ich bin heute jedoch nur mit einem Partner unterwegs und das ist der liebe Christoph.
Hallo zusammen, Christoph. Schön wieder dabei zu sein, freut mich.
Ja, ich hatte es schon angekündigt, wir hatten jetzt eine längere Pause, wir hatten zwischenzeitlich mal wieder eine Folge aufgenommen, haben dabei wieder technische Schwierigkeiten gehabt. Das tut uns sehr, sehr leid. Wir versuchen jetzt wieder eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Allerdings ist es ja auch so, dass es im Moment nicht so richtig viel Spaß macht, über Borussia Dortmund zu reden, zumindest nicht auf einem konstanten Niveau. Wir haben eine extrem schwankende Leistungskurve, die gefühlt noch stärker schwankt als in der vergangenen Saison unter Edin Terzic. Und das lässt sich an Auswärts- und Heimspielen festmachen. Und darüber werden wir heute sprechen. Und der Christoph sagt euch, worüber wir heute noch sprechen werden.
Also auf unserem Zettel steht erst einmal, dass wir die letzten vergangenen Spiele einmal kurz ansprechen werden. Vielleicht ein, zwei Spiele explizit herauspicken und uns dann vielleicht anhand dieser Beispiele dann erklären, warum es gerade nicht so gut läuft beim BVB. Dann natürlich wollen wir euch einen Ausblick geben. Bundesliga, Champions League haben wir noch zwei spannende Spiele vor der Brust. Dann haben wir noch so ein paar sonstige Themen. Unter anderem auch halt eben, warum haben wir so viele Verletzte jede Woche zu beklagen? Und dann auch eine kurze Werbung dann für die nächste Mitgliederversammlung, die ja schon nächsten Samstag stattfinden wird.
Am Sonntag ist die. Am Samstag wäre, glaube ich, schlecht, weil spielen wir gegen Freiburg, aber am nächsten Sonntag. Genau, wir sprechen darüber und starten auch direkt rein. Ich möchte aber vorweg noch kurz sagen, wenn ihr Feedback habt, auch Feedback, macht mehr Folgen, könnt ihr schicken an podcast@schwarzgelb.de. Ihr könnt uns auf Discord besuchen, ihr könnt uns bei Facebook und allen gängigen Social-Media-Plattformen außer Twitter-X, die Plattform haben wir verlassen, könnt ihr uns erreichen und schickt uns gerne euer Feedback, eure Meinungen. Und wir haben natürlich unser Forum, nicht zu vergessen, auch immer heiß begehrt, da nochmal kleiner Werbeeinspieler. So, dann gehen wir rein. Wir wollen auch gar nicht länger drumherum reden. Die Saison ist zweigeteilt. So kann man es, glaube ich, insgesamt sagen. Borussia Dortmund hat ein riesiges Auswärtsproblem. Und das wird nochmal deutlich, wenn man sich jetzt nach und nach alle Auswärtsspiele beziehungsweise alle Heim- und Auswärtsspiele zusammen anschaut, wie der BVB aufgetreten ist. Und zwar begann die Saison standesgemäß oder zufriedenstellend mit einem 2:0 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ein solider Auftritt. Frankfurt war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz in den Tritt gekommen, haben sich dann deutlich verstärkt, waren aber gegen uns tatsächlich halbwegs harmlos. Ich erinnere mich nur noch an ein extrem krasses Eckenverhältnis pro Frankfurt. Das hat aber nicht geholfen. Wir haben 2:0 gewonnen. Dann ging es auswärts nach Bremen, wo der BVB mit einem 0:0 hinten raus sogar noch relativ gut bedient war, weil Nico Schlotterbeck mit einem taktischen Foul die gelb-rote Karte gezogen hat in der 73. Minute, sodass man noch gut mit den 0 Punkten, mit den einem Punkt leben kann, mit den 0 Toren. Dann hat der BVB zu Hause 4:2 gegen Heidenheim gewonnen. Ein absoluter Pflichtsieg. Dann hat der BVB auswärts gegen Stuttgart 5:1 verloren. Das Spiel schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Dann hat Borussia Dortmund zu Hause wiederum 4:2 gegen Bochum gewonnen, was auch ein Spiel war, was erstmal kurz auf der Kippe stand, weil Bochum zwischenzeitlich 2:0 geführt hat. Dann hat der BVB auswärts gegen Union Berlin 2:1 verloren. Im Anschluss daran 2:1 gegen St. Pauli zu Hause gewonnen. Dann auswärts gegen Augsburg wieder 2:1 verloren. Und dann wieder zu Hause 2:1 gegen Leipzig gewonnen. Und das letzte Bundesligaspiel war gegen Mainz 05, was der BVB mit 3:1 und einer roten Karte von Emre Can verloren hat. In der Champions League, kurz eben auf die Champions League zu sprechen zu kommen, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es, schlägt das mit der Auswärtsbilanz nicht so krass rein, denn wir haben zu Hause gegen, auswärts in Brügge 3:0 gewonnen. Das ist unser einziger Auswärtssieg bis dato in der ganzen Saison. Außer Pokal ausgeklammert. Ich glaube, da haben wir die erste Runde aber auch auswärts gewonnen, aber das ist nur ein Rande. Dann Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow. Das haben wir 7:1 gewonnen. Ein fulminanter Sieg. Da dachten auch alle, jetzt geht's richtig bergauf. Dann gegen Real Madrid auswärts 5:2 verloren. Ein Spiel, was wir uns auch nochmal genauer anschauen werden, aufgrund der Einteilung in erste und zweite Halbzeit, was im Grunde nochmal unter dem Brennglas die Saisonleistung insgesamt widerspiegelt. Und zuletzt hat Borussia Dortmund gegen Sturm Graz 1:0 zu Hause gewonnen. Dann muss man noch dazu sagen, dass wir im DFB-Pokal rausgeflogen sind. Jetzt bin ich ganz schlecht vorbereitet. Ich habe so stark verdrängt. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Weißt du das, Christoph, gerade aus dem Stegreif? War das gegen Wolfsburg? Wolfsburg war das. Genau. Gegen Wolfsburg sind wir rausgeflogen. In der zweiten Runde. Das war natürlich auch sehr, sehr unglücklich. Und ist alles andere im Moment als zufriedenstellend. Zwischenzeitlich war Sahin schon durchaus angezählt. Hat sich aber irgendwie dann doch noch halten können. Mal schauen, wie lange noch. Ja, Christoph, ich würde sofort das Wort an dich weitergeben. Sag mir doch mal eins der Spiele, vielleicht insbesondere in der Bundesliga erstmal, was für dich ein High- oder Lowlight bisher war, wo du ein bisschen was zur bisherigen Saison erzählen kannst.
Ja, ich glaube so, fangen wir mit dem Negativen an. Ich glaube, so der Tiefpunkt war für mich eigentlich tatsächlich das Spiel in Augsburg, das 2:1 verloren wurde. Und ich glaube einfach die Art und Weise, wie man da verloren hat, war wirklich so, erschütternd. Klar, also vor die Niederlagen auswärts in Bremen kann man mal unentschieden spielen, gerade wenn die ihr erstes Heimspiel haben und dann auch vielleicht euphorisiert in die Saison gestartet sind oder starten wollen. Den Heimfans kann passieren, 0-0, aber auch da war schon so ein bisschen die Art und Weise, wie das 0-0 zustande kam. So ein bisschen, ich glaube, da gab es auch eine gelb-rote Karte für uns, dass wir Unterzahl spielen mussten. Aber trotzdem war das so der erste, man ist wieder geerdet worden. Dann gab es die 2:1-Niederlage in Berlin. Okay, in Berlin kann man, glaube ich, mal verlieren. Aber auch hier wieder die Art und Weise, wie, vor allem mit welchen Mitteln die Berliner es geschafft haben, dann uns 2 Tore zu drücken vor der Halbzeit, war dann auch wieder Ernüchterung. Und dann dachte man, okay, jetzt geht's auswärts nach Augsburg. Und jetzt müssten sie es doch eigentlich kapiert haben, dass man so mal eben 3 Punkte nicht auswärts mitbringt. Und siehe da, man hat es eben nicht gelernt und verliert wieder 2:1 gegen Augsburg. Und klar, dann so spielerisch die erste Halbzeit gegen Madrid. Natürlich toll, man führt 2:0 und denkt, jetzt gehe ich ins Bett und ich stehe am nächsten Morgen auf und wir haben gegen Madrid gewonnen und kriegt dann 5 Tore in der zweiten Halbzeit. Das Heimspiel, hattest du gesagt, zu Beginn gegen Frankfurt, das war so, man dachte, ja cool, wir haben gegen Frankfurt 2:0 gewonnen und du hattest gesagt, ja, die Frankfurter waren harmlos. Ich fand sie nicht so harmlos. Die haben mich schon teilweise echt beeindruckt, also auch so, wie sie gespielt haben, wie sie aufgetreten sind. Und ich glaube, das hätte auch nach hinten losgehen können, dieses Spiel schon. Im Nachhinein muss man sagen, dass die Frankfurter eine richtig gute Saison spielen und man kann eigentlich froh sein darüber, dass man da 2 Tore geschossen hat und keins kassiert hat. Und dann klar, der absolute Tiefpunkt, das hattest du, glaube ich, im Vorspann schon gesagt, war natürlich dann das Spiel in Stuttgart, wo man wirklich gemerkt hat, Alter, sie sind eine Klasse besser. Und das muss man auch relativieren, weil man muss sich nur mal angucken, wo Stuttgart jetzt steht. Also ich glaube, die sind kurz hinter uns oder einen Platz vor uns. Aber auch die sind nicht wirklich gut in die Saison gestartet. Trotzdem reicht es dann für uns zu diesem 5:1. Und auch hier wieder, wie kommt es zustande? Wie haben wir uns verkauft? Ist das der BVB, den wir sehen wollen? Ja, also ich glaube, die große Euphorie, zu Beginn ist, glaube ich, verflogen bei den meisten. Und ich glaube, du hattest ja gesagt, das Thema ist ja heute, wir fahren weit, wir fahren viel und verlieren jedes Auswärtsspiel. Und es hat einen gewissen Humor, aber ist halt eben auch irgendwo Ernüchterung.
Ja, richtig. Denn mit der Quote, wie wir jetzt aktuell in der Bundesliga auftreten, sind wir auf Platz 7, hinter Union Berlin auf Platz 6 und vor Werder Bremen auf Platz 8. Stuttgart ist tatsächlich auf Platz 11. Die sind echt abgestürzt ein Stück weit. Aber das sollte uns dann doch eher mehr Sorgen machen, als uns Hoffnung geben. Denn Das Spiel gegen Stuttgart hatte ich am Anfang eingeleitet. Das war für mich nochmal, da wurden, glaube ich, alle Fans in die Realität zurückgeholt. Und dass Edin Terzic nicht alleine ein großer Faktor dafür war, dass die vergangene Saison nur knapp mit dem Champions-League-Eintritt abgeschlossen wurde, wurde nochmal sehr, sehr deutlich. Denn der BVB hat das Spiel relativ engagiert begonnen, aber dann einfach in der Qualität so stark unter, weil der Qualität so stark unterlegen, also Stuttgart hat uns komplett überrannt. Die haben mit einem extrem attraktiven Fußball, den wir uns ja in Dortmund auch alle wünschen, aggressiv, offensiv und effektiv, sag ich jetzt einfach mal als drei Stichworte, haben die uns derart auseinandergelegt, dass es erschreckend war. Und die Stuttgarter haben sich natürlich ins Fäustchen gelacht, haben zwei mit den besten Spieler von denen gekauft, haben denen sogar noch das Trikot quasi als Auswärtstrikot geklaut und kriegen echt dann so derbe auf die Schnauze. Das ist natürlich echt brutal. Wir haben aktuell ein Torverhältnis von 18 zu 18. Also wir kriegen auch viel zu viele Gegentore. Die Abwehr gegen Stuttgart war das auch einfach nochmal so klar, war derart überfordert. Es hat sich jetzt im Saisonverlauf stabilisiert. Ich hatte die Ergebnisse vorgelesen. Wir haben deutlich weniger Gegentore bekommen. Allerdings immer noch auswärts zumindest mehr, als wir geschossen haben. Und das führt einfach zu dieser super bescheidenen Situation, mit der der BVB jetzt aktuell dasteht. Und ich sag mal, wenn wir uns mal die Spiele auf dem Papier anschauen, kleinen Augenblick, jetzt muss ich mal einmal eben gucken, wo haben wir sie?
Die richtigen Kracher kommen noch, würde ich sagen.
Die richtigen Kracher kommen noch. Gut, also hat Eintracht Frankfurt 2-0, das kann man mitnehmen und ist auch gut. Werder Bremen, da kann man, ja, du hast recht, auswärts, das ist nicht leicht und so. 0-0, es war Saisonbeginn. Da würde ich sagen, keine Pflicht, drei Punkte. Ein Punkt, okay. Heidenheim war ein Pflichtsieg. Stuttgart, da, ja, gut. Aber Bochum musst du gewinnen. Union musst du in der aktuellen Situation auch als Borussia Dortmund, ich will es jetzt einfach auch so klar sagen, musst du als Borussia Dortmund gewinnen. Zu Hause gegen St. Pauli musst du gewinnen, hast du gemacht. Auswärts gegen Augsburg ist unangenehm. Alles kein Thema, musst du aber gewinnen. Borussia Dortmund zu Hause gegen Leipzig, das war doch die positivste Überraschung. Ich glaube, damit hat überhaupt keiner gerechnet. Und dann auswärts Mainz, auch wieder dieser Klassiker, musst du gewinnen als Borussia Dortmund. Und da müssen wir natürlich im Hinterkopf behalten, die Lazarett-Situation, also die Verletzten-Situation bei Borussia Dortmund, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dass wir uns ein Spieler nach dem anderen weggebrochen ist und natürlich man am Ende mit dem Rumpfkader dastand. Aber ich finde es einfach gerade so frustrierend, weil der BVB sehr schwer zu fassen ist, schwer zu beurteilen. Wir könnten jetzt nicht, also ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ja, ist eine scheiß Saison aktuell, die Mannschaft ist scheiße, sondern es passieren in jedem Spiel, also es ist ja auch so, jedes Spiel ist ja für sich genommen, sind die Resultate nachzuvollziehen. Und es waren nirgendwo, ausgeklammert Stuttgart und zweite Halbzeit gegen Leipzig, gegen Madrid, waren keine Totalausfälle, aber es waren Schwächen und dieses Aneinanderreihen von Unglückssituationen. Und dann nehme ich jetzt einfach mal das Beispiel, nochmal ein Negativbeispiel, das letzte Auswärtsspiel gegen Mainz, wo Borussia Dortmund echt komplett als kompletter Rumpfkader hinfährt. Du hast quasi, kannst froh sein, wenn 11 Spieler auf dem Platz stehen, die halbwegs geradeaus laufen können. Und dann kommt Emre Can und dann muss ich das Fass jetzt aufmachen. Kommt Emre Can als Kapitän und tritt in einer, ich sage mal, leichter zu verteidigenden oder weniger bremslichen Situation derart auf den Fuß oder Knöchel des Mainzers, dass es glatt rot gibt. Und im ersten Moment habe ich gedacht, das ist völlig überzogen. Aber im zweiten und dritten Moment mit den Einstellungen war das natürlich gerechtfertigt. Und da muss man nicht drüber diskutieren. Und da frage ich mich, und das frage ich jetzt für Christoph, vielleicht dich, würdest du sagen, das ist so eine typische Emre Can-Geschichte, dieser ewige Emre? Oder sagst du, es ist auch ein bisschen der Situation geschuldet, Emre Can spielt Innenverteidigung, hat er bisher ja ganz gut gemacht. Aber er ist ja kein gelernter klassischer Innenverteidiger. Würdest du sagen, es war der Situation eher geschuldet? Oder ist es ein typischer Emre Can-Moment und wir müssen über Emre Can als Kapitän und auch als Stammspieler genauer diskutieren?
Ich glaube, das ist typisch für jemanden, über den ein halbes Jahr gesprochen wird, diskutiert wird in der Öffentlichkeit, der ständig kritisiert wird, der ständig beurteilt und bewertet wird. Und ich glaube, es ist dann nur menschlich, dass man dann solche Fehler macht, wie er sie gerade gemacht hat. Und ja, letztere stimmt auf jeden Fall. Also natürlich ist es nicht seine Position. Und natürlich weiß er auch, dass er nicht so dahin gehen sollte. Aber ich behaupte, ein Emre Can, der nicht Kapitän ist, über den wir nicht jede Woche diskutieren würden, dem wird das nicht passieren. Ja, ich glaube einfach, dass, ich will ihn da jetzt nicht schützen, aber ich versuche einfach nur zu erklären, wie ihm das passieren konnte, weil niemand geht auf den Platz und sagt, ich hole mir jetzt eine rote Karte. Ich glaube, dass er wirklich ein Zeichen setzen wollte, dass er zeigen wollte, hey, ich bin da, ich gehe auf den Boden, ich grätsche, ich gebe alles für die Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass er absichtlich schaden wollte. Und auch jetzt die Diskussion wieder, die wir über ihn führen, ich glaube, das ist letztlich nicht zielführend. Ich glaube, das erklärt zwar so einiges, ja, man kann es sicherlich hinterfragen, aber ja, so, ich habe inzwischen, ich will nicht sagen Mitleid mit ihm, aber ich hinterfrage mich auch, ob ich nicht also zu schnell immer sage, ja, Emre Can. Und wenn ich ein Spiel gucke, denke ich schon, ja, wo ist der Emre? Der macht gleich wieder den Fehler. Und diese Erwartungshaltung, die erfüllt er nun mal leider in letzter Zeit häufig. Aber das ist halt eben auch immer ein Geben und Nehmen. Also Erwartungen und das, was er bringt. Und er wird einfach sehr, sehr negativ wirklich beäugt. Und damit meine ich gar nicht das, was einige Spieler gesagt haben, als er mal ein gutes Spiel gemacht hat und ihn in Schutz genommen haben. Aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass es auch damit Menschen zu tun haben, die einfach dann auch reagieren. Und also ich stehe nicht so in der Öffentlichkeit wie er. Also ich möchte nicht in seiner Situation, in seiner Haut stecken jetzt.
Ja, das dem stimme ich zu. Grundsätzlich auf jeden Fall. Und ich kann jeden Punkt verstehen, den du sagst. Meine Idee ist jetzt dann, oder mein Gedanke ist, war es dann korrekt, mit Emre Can als Kapitän in diese Saison zu gehen? Weil das Verhalten, diese Fehler, rote Karte war es, glaube ich, seine erste, habe ich mal eben gehört, seine glatt in der Bundesliga zumindest oder irgendwas. Ich war überrascht, ich hätte gedacht, der hat schon locker 2-3. Zumindest glattrot war es seine erste. Und aber der war ja immer für den Elfer gut. Und zwar nicht auf unserer Seite. Ich meine, er hat die Elfer bei uns immer super rein. Also der ist ja eine Elferquote von 100%, aber eine Elferquote auch bei uns, ne? Der haut immer mal wieder so einen Aussetzer raus. Und da ist meine Frage jetzt auch, ob es nicht cleverer gewesen wäre, zu sagen, okay, dass Nuri Sahin im Grunde sich hinstellt und sagt, Kapitänsbinde, wir nehmen den Druck von dir runter, was man ja auch damals bei Marco Reus vorgenommen hat. Und wir geben die Binde, I don't know, Nico Schlotterbeck, Gregor Kobel, ja. Also, oder siehst du noch einen anderen Kandidaten oder findest du es nachvollziehbar, dass wir mit Emre Can in diese Saison so gegangen sind? Ich meine, ist retrospektiv natürlich fies für Nuri Sahin, dass wir uns jetzt hier hinstellen und sagen, ja, das hätte man aber, ne? Aber es ist ja, wir sind, glaube ich, ziemlich der Meinung, dass diese Kapitänsbinde ihm eher schadet, als ihm nutzt. Also hättest du als Nuri Sahin vor der Saison mit Blick auf die vergangene Saison Emre Can als weiter als Kapitän beschäftigt, in
Anführungszeichen. Also Emre Can war noch nie mein Lieblingsspieler und ich glaube, ich bin auch ein großer Kritiker seiner Person und auch seines Typens. Aber was man ihm zusprechen muss, er ist ein Typ, ja. Und er hat eine gewisse Präsenz und er hat eine gewisse Ausstrahlung. Also ich würde mal sagen, in jedem Theaterstück wird er eine Hauptrolle bekleiden. Einfach weil er so als Typ einfach rüberkommt in der Öffentlichkeit. Und auch wenn man so in der Mixzone mal so seine Mitspieler hört, also er ist einfach auch sehr beliebt in der Mannschaft. Das heißt also, er hat einen guten Draht zur Mannschaft, er hat das richtige Alter, würde ich sagen. Er hat viel Erfahrung, er war im Ausland, er hat schon viel mitgemacht und er ist Nationalspieler gewesen. Ja, also wen will man sonst nehmen? Gregor Kobel, hätte man machen können, aber wenn man sagt, okay, ich möchte keinen Torwart als Kapitän haben, weil wenn der dann zum Schiedsrichter rennt und sich beschwert, dann fällt ein Tor, weil er dann wieder 100 Meter zurücksprinten muss, kann ich auch nachvollziehen. Aber wer sonst sollte es tun? So ein Julian Brandt, der seit Saisonbeginn ein Schatten seiner selbst ist. Welche Typen haben wir denn noch in der Mannschaft? Ja, selbst Marco Reus, war für mich nie ein Typ, das war ein toller Fußballer, aber er war nicht einfach, an dem man sich reiben konnte, wo man sagt, okay, das ist eine Persönlichkeit, der kommt auf die Bühne und ist präsent, alleine nur, dass er da ist. Und ja, wen haben wir denn da? Ein Schlotterbeck, finde ich ziemlich jung, wäre das Gleiche, der hätte auch enormen Druck. Und der ist auch immer für einen Fehler gut. Und wenn wir genau die gleiche Diskussion führen, wie wir es bei Emre Can führen, wen hätten wir da? Jetzt, Gyrassi ist neu in der Mannschaft, wird man auch nicht machen. Welche?
Ist auch kein Kapitänstyp.
Also wir haben keine sagen, Typen. Ne? Also Sebastian Kehl, willst du sofort zum Kapitän machen? Weil der war früher, der hat getobt, geschrien, der hat sich mit den Fans angelegt, der hat sich mit allen angelegt, ja, das war auch ein Typ, der präsent war. Ja, aber wen haben wir in der Mannschaft? Außer Emre Can. Jetzt arbeiten wir uns zwar an ihm ab.
Ja, also, wem ich das auf jeden Fall zutraue, ist auch Pascal Groß, der hat auch die Erfahrung, der ist auch Nationalspieler und der ist der schießt nicht diese Böcke. Der taucht mal unter in einem Spiel, ist dann als Kapitän auch immer schlecht. Aber dem würde ich das perspektivisch vielleicht fürs nächste Jahr zutrauen. Aber genau, wir reden ja über die aktuelle Saison. Und du plädierst also dafür, Emre Can erstmal die Situation so zu belassen und jetzt kein Fass da von Borussia Dortmunds Seite auch noch aufzumachen und zu sagen, jetzt geben wir die Binde doch Pascal Groß, der jetzt komplett neu geht. Wäre das eine Demütigung für Emre Can? Oder ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass es einfach gerade eine blöde Situation ist. Man hat sich da vor der Saison dafür entschieden und ich glaube, dass es auch mit den Punkten, die du gesagt hast, das wird alles reflektiert worden sein, wahrscheinlich die beste Entscheidung vor der Saison war. Wie die Saison natürlich verläuft, das war nicht abzusehen, ne? Und das ist auch jetzt, ich habe jetzt Emre Can auch an der einen oder anderen Stelle hart kritisiert und ich verstehe alle Punkte, die du gesagt hast. Und wir hatten jetzt auch, und das ist das Frustrierende wiederum, was mich einfach aktuell frustriert ist, dass wir keinen Trend erkenne in die eine oder andere Richtung, weil wir sowohl extrem starke Spiele haben und auch von Emre Can haben wir extrem starke Spiele. Gegen Sturm Graz hat er ein super Spiel gemacht, gegen Leipzig war der auch richtig gut, aber dann auch wieder komplette Böcke schießt, wie jetzt eben halt gegen Mainz. Und das ist halt dieser Frust, der sich so in meinem Fansein gerade staut, weil ich kann nicht komplett gegen den BVB ledern und sagen, boah, die sind alle scheiße, die können alle kein Fußball spielen. Aber ich kann auch nicht sagen, hey, es läuft doch gut und ich erkenne eine positive Tendenz, weil es schwankt wie in so einer Achterbahn. Es geht auf und ab, aber es gibt kein konstantes Auf. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die jetzt mit Blick auf die weiteren Spiele kommen, weil du hast es gesagt, die Kracher kommen noch, aber wobei Leipzig man schon als Kracher auch bezeichnen kann und Stuttgart auch, aber Leverkusen, Bayern stehen noch an und dann haben wir auch echt noch ein paar fiese Gegner. Freiburg ist zwar zu Hause, aber das wird auch knackig und da ist die Frage, wie soll der BVB in den nächsten Spielen die nächsten Spiele angehen? Angesichts der Tatsache, dass wir ein Lazarett haben, ich stelle mal gerade einmal vor, wir gehen so ein bisschen zu dem Thema verletzte Spieler. Waldemar Anton ist aktuell verletzt, soll aber wohl, wird vorsichtig perspektivisch wohl diese Woche oder nächste Woche dann halt wieder zum Einsteigen, möglicherweise eine Option für Freiburg, vielleicht ein bisschen früher, aber vielleicht für Bayern. Dann Niklas Süle, weiß man auch nichts Genaueres, also könnte aber auch schon nächste Woche wieder, also jetzt vor dem Freiburg-Spiel ins Training einsteigen, ist wahrscheinlich auch zu früh für einen Einsatz. Ryerson ist gerade wieder zurückgekommen, der war auch verletzt, Jan Couto war lange verletzt, ist jetzt auch gerade wieder zurückgekommen und der hat mich auch langfristig noch gar nicht überzeugt, hatte seine Momente in Spielen, aber war eher schwach. Emre Can fällt jetzt zwei Spiele aus, der ist gesperrt. Das heißt, gegen Freiburg und gegen Bayern nicht da. Dann Kjell Wädchen, der immer einen guten Eindruck gemacht hat, wenn der reingekommen ist zu Saisonbeginn, hat immer frische Aktionen reingebracht. Auch unklar, wann der wiederkommt. Gio Reyna, ja, spielt nicht wirklich eine Rolle, wäre aber ein guter Backup für Julian Brandt zum Beispiel. Karim Adeyemi war in Topform, als der verletzt wurde. Kommt voraussichtlich auch in der Trainingswoche jetzt vor Freiburg wieder. Könnte vielleicht ein paar Minuten kriegen. Jamie Gittens hat sich verletzt. Das ist natürlich auch echt brutal, weil das jetzt der auch und der Junge musste echt jetzt immer reinhauen gegen die anderen, weil ich glaube, der lief auch auf der letzten Rille, das hat man auch gesehen, komplett überspielt. Julien de Reville soll auch jetzt vor Freiburg wieder ins Training mit einsteigen. Halte ich auch viel zu früh, denn wenn man ja auch nicht, ich sage in Anführungszeichen, nicht verheizen, aber wenn man sich die Spieler halt alle mal anschaut, das ist auch einfach Potenzial, was da, auch kreatives Potenzial, was da fehlt. Und der BVB musste gezwungenermaßen auf Cole Campbell setzen, der gut gespielt hat, aber für seine Verhältnisse ist halt ein Jugendspieler. Andererseits Daniel Mahlen wohl komplett ein Schatten seiner selbst ist, also der ja wohl im Training derart schwach mitarbeitet, dass Nuri Sahin ihn demonstrativ auf die Bank setzt, obwohl halt Jamie Gittens komplett überspielt war. Wie kommt es? Wir hatten diese Diskussion beim BVB einfach schon viel, viel öfter. Wie kommt es, dass wir ein derart großes Lazarett haben, während andere Mannschaften ja deutlich besser durch bisher durch den Saisonstart kommen.
Ja, ich glaube, wenn ich das wüsste, würde ich jetzt hier nicht mehr sitzen oder richtig viel Geld verdienen beim BVB.
Hat der BVB ein Problem in der Physioabteilung?
Also ich meine, soweit haben die somit die besten Experten, die man so haben kann. Also sie haben ja vor Jahren schon Probleme gehabt, haben dann sehr viel umgestellt. Und wenn man dann so Leute reden hört, die nah dran sind, sagen sie, nee, das kann eigentlich nicht sein. Weil eigentlich top modern, top ausgestattet, Belastungssteuerung läuft super. Ja, ich glaube einfach, dass du hast gesagt, also andere Mannschaften haben das nicht. Ich glaube auch, dass andere Mannschaften nicht diese Belastung haben, wie unsere Spieler sie haben. Ich glaube einfach, dass wir zunächst einmal haben wir einen sehr kleinen Kader mit Jugendspielern aufgefüllt oder mit Nachwuchstalenten aufgefüllt. Das ist ein Punkt. Dann haben wir viele Nationalspieler und wir hatten gerade die Europameisterschaft. Da waren viele unterwegs. Wir waren bis im Champions League Finale. Also man muss sich das mal vorstellen, wie viele Spiele so die Mannschaft in der letzten Saison gerissen hat. Dann eine kurze Pause und dann sofort weiter. Und ich weiß noch, ich habe mich erst mal ein bisschen darüber aufgeregt, über die Äußerung von Gregor Kobel. Ja, wir sind müde. Das war, ich glaube, nach 6 oder 7 Spieltagen hat er diesen Satz gesagt im Interview. Wo ich dachte, hey, stell dich nicht so an, du bist Profi, das ist dein Job. Aber ich glaube, so ein bisschen Wahrheit steckt da schon hinter, weil ich glaube einfach, körperlich sind die auch tatsächlich am Ende. Und diese muskulären Verletzungen, wie wir sie haben, also ich bin jetzt kein Experte, aber ich weiß nur, wenn ich zu viel trainiert habe früher, hatte ich auch Verletzungen. Also man kann auch einfach zu viel machen und zu viel Sport treiben und hat man diese Verletzungen. Und da kann der BVB nur halt eben den Kader vergrößern und zusehen, dass ordentlich rotiert wird. Und das geht halt eben aber auch nur, wenn man sagt, okay, wenn wir rotieren, muss ich auch in Kauf nehmen, dass Spieler auf dem Platz stehen, die vielleicht nicht 1A sind, sondern vielleicht nur die B-Lösung und wir dann halt eben Spiele nicht so glänzen oder sogar vielleicht sogar verlieren. Und das kann man sich beim BVB halt eben aktuell auch nicht leisten. Ich glaube, das ist einfach, wir sind in so einem Teufelskreislauf drin und hinzu kommt halt eben dieses Verletzungspech, was wir noch haben. Ne?
Ja, und wenn wir dann jetzt mit Blick auf die aktuellen Nachrichten schauen, haben die Ruhrnachrichten berichtet, dass Borussia Dortmund im Winter keine Zugänge plant. Es ist der BVB äußert sich insofern, dass es wohl nicht auszuschließen sei, aber es sei auch nichts geplant. Das ist die Frage, reicht der kleine Kader anhand gesehen, also daran gemessen, was für ein riesen Spielplan wir die ganze Saison haben? Also müsste der BVB nicht eigentlich noch investieren? Und ich glaube eigentlich schon. Auf der anderen Seite ist die Frage, warum will der BVB nicht investieren? Ist das Geld das Problem oder sieht man tatsächlich nicht den Bedarf?
Also ich glaube, das Geld ist beim BVB immer ein Thema. Und ich glaube auch, dass man erst einmal dem Kader zutraut, so erfolgreich zu sein und auch den Jugendspielern, glaube ich, so nicht signalisieren möchte, hey, wir setzen jetzt wieder den nächsten Profi vor die Nase, wir trauen dir das nicht zu. Und halt eben, man nimmt dann halt eben freundlicherweise mit, dass man sagen kann, okay, wir verbauen den jungen Spielern nicht ihren Weg und spart gleichzeitig ein bisschen Geld ein. Beziehungsweise man muss ja auch damit rechnen, dass man nächste Saison nicht Champions League spielt und dann fehlen einem halt eben die Einnahmen und hat trotzdem noch die hochdatierten Verträge der Profis. Also ich glaube, dass der BVB eigentlich ganz gut damit fährt, zu sagen, okay, wir behalten den Kader so, wie er ist. Halt eben, wir würden sagen, er ist klein, aber fein und versuchen dann mit den Spielern aus der U23 denen eine Chance zu geben, die Jugendspieler mehr heranzuführen. Allerdings hätte man das zu Saisonbeginn schon machen müssen, dass man das halt eben auch ganz anders verkaufen kann. Und ich glaube, dass der BVB so ein bisschen die eigenen Fans unterschätzt. Ich glaube, dass wir, wenn ein Wädchen auf dem Platz steht oder wenn ein, wer auch immer von den jungen Spielern, ich glaube, wie hieß der jetzt gegen Leipzig gespielt hat, die letzten Minuten, Asil, glaube ich, wenn die spielen, also wenn die einen Fehlpass machen, dann geht kein Raum durchs Stadion, weil ich glaube, man steht den Spielern das zu. Und ich glaube auch, dass das hat man auch gesehen nach dem Main-Spiel, als man gesehen hat, okay, die Mannschaft gibt alles, nur mit 10 Spielern gegen eine top ausgeruhte Mainzer Mannschaft holen wir hier nichts. Da gab es keine Pfiffe im Stadion. Also ich glaube schon, dass der BVB den Fans ruhig mehr zutrauen kann. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung der BVB-Fans nicht die ist, wir spielen jeden Gegner in Grund und Boden. Und ich glaube, wenn der BVB da etwas umdenkt, und auch jetzt sind wir gerade bei Nuri Sahin, dass der mehr den jungen Leuten auch da mal Einsatzzeiten gibt. Und dass ich glaube, dass der richtige Weg beim BVB ist. Und nicht, wie wir es hatten. Ich glaube, wir hatten diese Woche 20 Jahre Gerd Niebaum, dass wir wieder in diese Falle tappen, Geld auszugeben, was wir nicht haben und dann Risiko eingehen.
Das ist immer der Schatten, der, glaube ich, über jeder Transferphase beim BVB steckt. Du sagst jetzt, also du sprichst dich eher dafür aus, auf die jungen Spielerinnen, also Spielerinnen wollte ich schon sagen.
Ich meine, Spieler kann es ja nicht werden. Also wir haben so viele Spiele gesehen, wo wir gedacht haben, boah, was spielen die für einen grottigen Fußball? Und ich sag mal, grottiger, als wir ihn gesehen haben, wird er nicht sein. Und wenn ich den Asil gegen Leipzig gesehen habe, wie der gerannt und gerackert ist, ja, da geht doch mein Fußballherz auf. Klar hat er nicht gezaubert und da zwei Tore vorbereitet, aber eigentlich in Dortmund mögen wir das doch ganz gerne, wenn ein Junge auf den Platz kommt und einfach alles gibt. Und natürlich gelingt ihm nicht alles. Ja. Und ja, was die danach im Fernsehen rausmachen und die Fernsehzuschauer, das kann uns ja erstmal egal sein. Und ich glaube einfach, dass es für so einen jungen Spieler schon was bringt, wenn er im Westfalenstadion seine 20 Minuten Einsatzzeit bekommt oder mal von Anfang an reinkommt.
Und ja, aber die Frage steht ja trotzdem, ob es nicht trotzdem clever wäre für den BVB, sich im Winter halt umzuschauen, um möglicherweise so, ich sag jetzt mal, einen gewissen Allrounder noch zu holen, ja, denn ein Spieler, der auch durchaus gestanden sein kann, ja, der, aber den man auf mehreren Positionen flexibel einsetzen kann, wenn es mal drauf ankommt. Das wäre so mein Wunsch, ob der BVB da nicht in die Richtung noch
ein bisschen was machen könnte. Also ich wette mit dir, der BVB hat längst ein, zwei Spieler im Visier, muss aber darauf hoffen, dass wir so ein, zwei Spieler von uns wieder abgeben können. So ein Donny Malen ist so ein Kandidat, den man gerne transferieren möchte. Man braucht und dann dieses Geld halt eben reinvestieren würde. Also ich glaube, dass die Scouting-Abteilung wirklich gut ist beim BVB und die längst ein, zwei, drei Spieler auf dem Zettel haben. Und wenn das Geld da ist, dass man dann zuschlagen wird. Aber ich glaube, es wäre wirklich fatal vom BVB jetzt schon die Pläne öffentlich zu machen, welche Spieler man holt, ohne zu wissen, dass man Spieler abgibt. Weil das ist halt eben auch für einen Verein, der den Malen holen würde und man weiß, okay, die müssen denn jetzt loswerden, weil sie das Geld brauchen. Das stärkt halt eben eher die Verhandlungsposition der anderen, ne?
Also du siehst eher doch Kalkül hinter der Äußerung. Okay, dann bin ich ja, dann liegen wir ja im Grunde beide richtig, würde ich sagen. Wir warten mal ab, was da kommt. Ich glaube, dass es nicht verkehrt wäre, noch einen Allrounder im Bereich Mittelfeld, Abwehr zu holen. Ich glaube, in der Offensive sind wir grundsätzlich ganz gut aufgestellt, wenn dann auch die Spieler wiederkommen. Also absehbar scheinen ja, also Jamie Gittens kann man nicht genau sagen, wie lange es noch dauert, aber Karim Adeyemi wäre natürlich schon wieder ein sehr stark belebendes Element, was wiederkommen würde. Und wir haben ja mit Guirassy vorne eigentlich einen Top-Stürmer, wo ich finde, dass sich das Doppel mit Bayer sehr, sehr gut ergänzt hat in den vergangenen Spielen. Und ich sehe tatsächlich in der Problematik gar nicht die Offensive, sondern eher dann doch die Defensive, wo es dann ja auch manchmal hakt. Wir können aber dann noch mal kurz, ich würde gerne noch mal kurz aber auf zwei Spiele zurückkommen. Und zwar zum einmal gegen Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, das 2:1, wo keiner damit gerechnet hat. Und dann im Kontrast dazu, oder mehr oder weniger in den Vergleich gestellt, das Spiel Real Madrid. Und ich muss sagen, das, was Borussia Dortmund da gegen RB Leipzig über 90 Minuten gezeigt hat, Leidenschaft, Aggressivität und auch einfach eine gewisse Effektivität letztendlich, hat der BVB auch gegen Real Madrid gezeigt, aber leider nur in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, fand ich, hat der BVB sein Auswärtsgesicht gezeigt, denn ich finde, der BVB tritt auswärts anders auf als zu Hause. Ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Wir können ja versuchen, dem mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Auswärts finde ich den BVB immer ein bisschen wackeliger hinten in der Abwehr. Ich finde es immer, es gibt deutlich mehr Unkonzentriertheiten. Und die Aggressivität und die Laufbereitschaft auch manchmal ist da deutlich geringer. Oder wie nimmst du das wahr?
Also, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, dafür gibt es ja auch Gründe. Also ich glaube, wenn man Profi ist, dann ist man, glaube ich, zu Hause eher motivierter oder hat einen größeren Druck zu laufen und zu gewinnen. Und auswärts, man muss auch irgendwo mit seinen Kräften haushalten. Und man sagt einfach, okay, also ich glaube nicht, dass die auf den Platz gehen und sagen, ich spiele alles im Schongang runter. Aber ich glaube, dass alleine durch den Druck, also weiß ich jetzt als Dortmund-Fan, das sagt man so immer, die Südtribüne, glaube ich, kann schon Kräfte freisetzen. Und ich glaube, der Druck im eigenen Stadion, alles zu geben, ist einfach größer als auswärts. Wobei ich auch sagen muss, klar, als Profi, die Kameras sind da, ist auch Schwachsinn eigentlich. Aber ja, und dann hast du halt eben eine Mannschaft, die zu Hause spielt, und machen uns nichts vor, der BVB ist noch eine Nummer, die waren im Champions-League-Finale, und wenn du dann als BVB dort anreist, ist das für die Vereine dort ein Topspiel, ne? So wie Bayern München. Wenn die zu uns kommen, vor 20 Jahren war das auch das Spiel des Jahres für uns. Oder wenn die Blauen kamen, ist eine ganz andere Erwartungshaltung, und da ist ein Sieg halt eben doppelt so viel wert. Also wenn die Augsburger gegen Dortmund spielen zu Hause, wissen, wenn wir jetzt hier heute gewinnen, dann sind es nicht nur 3 Punkte. Das heißt auch, die Fans gehen glücklich nach Hause, es war ein Sieg für die Moral, und wir haben David gegen Goliath nochmal nachgespielt. Und ich glaube, das mit unserer Einstellung, oh, wir haben viel vor, wir müssen noch Champions League spielen unter der Woche, das führt einfach dann dazu, dass es dann so aussieht, wie es die letzten Spiele auswärts ausgesehen hat. Abgesehen jetzt von meinem Spiel, wo ich finde, da kann man der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht alles gegeben hat.
Das stimmt. Gegen Mainz gab es halt den Faktor nochmal deutlich stärker am Ende, ne, mit dem Rumpfkader und dem Ausfall dann von Emre Can, beziehungsweise zu 10 das Ding dann zu Ende zu spielen. Das ist natürlich brutal, wenn du sowieso schon komplett ausgelaugt bist von den letzten Spielen, denn der BVB spielt. Im Grunde mit den Champions-League-Spielen spielte der BVB 3 bis 4 Spiele mit 11 Mann. Und die mussten im Grunde mehr oder weniger das komplette Spiel abreißen. Ja? Deswegen war es hinten raus ja fast noch positiv zu bemerken, dass der BVB gegen Leipzig noch gewonnen hat, womit ja niemand gerechnet hat, und gegen Sturm Graz das Ding irgendwie mit einem 1-0 über die Bühne gebracht hat. Das waren einfach 2 Siege, mit denen ich fast schon nicht gerechnet habe. Deswegen war ich hinten raus auch durchaus positiver gestimmt. Das Mainz-Spiel hat er natürlich jetzt noch mal deutlich gemacht, wo es mangelt. Und das ist einfach am Spielermaterial, sage ich jetzt einfach mal, dass Nuri Sahin einfach gar nicht mehr reagieren kann. Er kann auf den Spielverlauf ohne Spieler nicht reagieren. Du hast recht, dass dann Cole Campbell oder ein Asil, dass die aufs Feld kommen und dass die auch durchaus mal ihre Chance bekommen sollen, kann ich voll verstehen. Die haben aber nicht den Impact auf ein Spiel. Wenn du hinten liegst, so wie gegen Mainz, dann sind das eher auch nicht die Talente oder, ne, die sind ja keine Haalands, die man damals, wenn ich mich erinnere, wo der das erste Mal eingewechselt wurde gegen Augsburg, das Spiel gedreht hat. So, das sind die einfach nicht. Das sind die von der Qualität und auch von ihrem Level nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Nur die Frage ist, der BVB muss, und deswegen plädiere ich jetzt auch nochmal für einen Transfer im Winter, irgendwie noch Impact wieder annehmen können. Also von der Bank aus. Das kann man ja Nuri Sahin auch nicht wirklich vorwerfen. Wenn er keine Spieler hat, kann der auch taktisch nicht viel machen. Also er kann natürlich umstellen, er kann Viererkette, Fünferkette. Hat er dann auch gegen Mainz gemacht, als es dann, ich glaube, nach dem 2-1 hat er umgestellt, dann war es auch besser. Da haben alle gesagt, ja, wieso hat er das denn nicht sofort nach der roten Karte gemacht? Das waren wieder, denke ich mal, Aspekte, weil man sich dann aus der Offensive wieder ein bisschen Möglichkeiten genommen hat. Also es ist, und so steht halt jedes Spiel für sich. Und das ist das enorm, also es ist so ein Motiv, was sich bei mir durchzieht, ist eben diese Frustration, dass die Spiele einzeln bewertet ja alle eigentlich auch immer nachvollziehbar verloren wurden, ja, und es gibt auch irgendwie immer so in Anführungszeichen Entschuldigungen, ja, die man irgendwie finden kann. Nur am Ende des Tages, sag ich jetzt einfach mal als Plattitüde, oder am Ende der Saison siehst du einfach nur noch die Ergebnisse und nicht mehr die Geschichten hinter diesen Ergebnissen. Und das ist der Fluch von Borussia Dortmund auch, dass du zum Erfolg verdammt bist, weil du musst die Spiele gegen Mainz auswärts, du musst die Spiele gegen Augsburg auswärts, du musst die Spiele gegen Union Berlin auswärts, das musst du gewinnen, wenn du Borussia Dortmund sein willst und unter den ersten 3 sein willst. Das ist ja einfach nur der Anspruch ist, wobei offiziell ist der Anspruch, glaube ich, auf die Champions-League-Plätze zu kommen, aber da musst du schon fast unter die ersten 3 kommen und dafür ist es dann einfach zu wenig. Und ich verstehe auch deinen Punkt, was das Auswärtsspiel angeht, dass die anderen da hoch nochmal ein bisschen die Haarspitzen höher motiviert sind, und sehe da auch eine gewisse Realität drin, sage ich mal, dass das auch für die Motivation in dem Gegner einfach steigernd wirkt. Aber ich glaube trotzdem, und da finde ich, dann darf man die Mannschaft auch nicht zu stark in Schutz nehmen, dass wir sind da immer noch Borussia Dortmund, die verdienen alle einen Haufen mehr als die Spieler von Mainz und Augsburg. Und da muss es der Anspruch sein, zu gewinnen. Und ich denke, Nuri Sahin formuliert das auch immer so, wir müssen da gewinnen, wir müssen Punkte holen, auch gegen die Gegner. Oder auch besonders gegen die Gegner, weil die Bretter kommen nämlich noch. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir gegen Bayern auch zu Hause gewinnen. Oder auch jetzt gegen Freiburg. Das wird richtig schwierig, auch wenn Freiburg gerade vielleicht nicht auch nicht gerade auf mit spielerisch Hochglanz ist, waren sie auch noch nie, aber die stehen auch in der Tabelle vor uns, ja, die sind zwei Plätze vor uns und die werden auch motiviert nach Dortmund kommen und irgendwann habe ich so ein bisschen die Sorge, dass dieses Glücks, diese Glückssträhne, die es ja auch teilweise in Heimspielen gab, also dieses Glück, was uns da ja auch irgendwie zugute kam, abreißt und dann haben wir nur noch Auswärts- und Heimspiele, die wir verlieren und da sehe ich so die Gefahr drin. Nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht alles in Grund und Boden reden. Ich bin auch tatsächlich eher jemand, ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, dass ich für ein wenig Geduld plädiere. Aber wir müssen auf jeden Fall, also zumindest bis zum Winter, das hatte ich im Artikel auch geschrieben, dass wir bis zum Winter schauen, ob wir jetzt, wenn mit den rückkehrenden Spielern, ob sich da muss sich ein Trend entwickeln, und zwar ein positiver Trend. Und das Erste, was passieren muss, sind, dass wir Punkte holen.
Ja, also ich sehe das genauso wie du. Also na klar muss der Trend kommen, aber ich glaube, bis Weihnachten ist es nicht mehr lange. Und die Spieler, die jetzt zurückkommen, die werden auch nicht sofort performen. Also das wird wirklich noch ein harter Weg bis Weihnachten. Und auch ein Couto und wie sie alle heißen, die jetzt aus Verletzungen zurückkommen, bis die bei 100% sind, da sind wir erst wieder im Januar und im Februar. Also ich gebe mir da keine Illusionen, dass wenn jetzt der Kader größer wird, dass es automatisch schon auch besser spielerisch wird. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir da noch mehr Geduld haben müssen, als du es gerade beschrieben hast. Und dass wir jetzt punkten müssen zu Hause, ist außer Frage und auch gegen die großen Mannschaften. Und wenn wir ehrlich sind, was wäre denn gewesen, hätten wir gegen Leipzig verloren? Dann würden wir jetzt hier nicht mehr sitzen und über die ein oder anderen Fehler von Schein reden. Dann würden wir ganz klar fordern, wir brauchen einen neuen Trainer. Ja? Und dann bräuchten wir nicht nur eine Verstärkung, wir bräuchten dann zwei, drei neue Spieler, weil der und der und der bringen ihre Leistung nicht. Und es gab ja, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, irgendwie die Abschlussliste des BVBs, Brandt, Can und ich weiß nicht wen noch, Malen, die sollen alle verkauft werden, was totaler Blödsinn ist. Und aber dieses, wir hacken auf einzelnen Spielern rum, suchen einen Schuldigen und hoffen einfach, dass es dann besser wird, wenn der Spieler weg ist. Genauso wie wir haben jetzt viele Verletzten und wenn die alle wieder da sind, wird es besser. Das glaube ich erstmal nicht bis Weihnachten. Also ich glaube, also auch gegen Freiburg, du hast gesagt, das müssen wir packen, weiß ich nicht. Also ich finde, die Freiburger spielen auch einen guten Fußball und die Reise nach Dortmund, die hatten jetzt 2 Wochen Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten und dann wieder die Geschichte, wir hatten 15 Spieler, die auf großer Reise waren, die jetzt wiederkommen. Klar kann man jetzt sagen, die haben sich da dann Selbstbewusstsein erspielt, wie auch immer. Aber nee, das waren wieder 90 Minuten, die da auf dem Platz standen und die Freiburger haben 2 Wochen trainiert und haben sich auf dieses Spiel fokussiert vorbereitet und diese Chance hatte ja Nuri Sahin gar nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, die individuelle Klasse der BVB-Profis, das sind Millionäre, das sind super tolle Fußballer, wenn man sie einzeln nimmt. Ich glaube, das schützt einen nicht davor, dass die Freiburger einfach auch auf Sieg spielen werden in Dortmund. Und dann hattest du gesagt, die dicken Bretter kommen noch. Champions League, Highlight gegen Barcelona zu Hause, gegen auswärts in Zagreb. Keine Ahnung, ich habe mich damit nicht beschäftigt, wie die so spielen. Aber ein heißer Dezember.
Also bei Barcelona sind wir uns einig, dass das, wenn wir da mit einem Punkt rausgehen, dass das ein Riesenerfolg wäre. Ich glaube, da darf man sich auch keine Illusion hingeben. Aber das hat man bei Leipzig ja auch erst gedacht. Und deswegen, das ist ja so das.
Ja, ich muss mal eingreifen, also in diesem Leipzig-Spiel, ja, die haben da überzeugt, das stimmt, aber in welcher Verfassung kam Leipzig denn zu uns? Also, die haben in der Champions League ordentlich auf den Sack bekommen, ja, die haben zu Hause gegen Turin verloren, die haben in Madrid verloren, die haben, ich weiß nicht, wo haben sie noch gespielt in der Champions League, also eigentlich gegen Celtic, ja, wo wir 7-1 gewonnen haben, haben die verloren. Dann in der Bundesliga, wir haben...
Das war aber davor, das war danach.
Celtic okay,
war
erst danach. Aber es die zeigt ja auch, dass die im Prinzip in keiner guten Verfassung sind. Also die haben, ja gut, können wir sagen, die haben ein 3-2 in Leverkusen geholt. Aber die haben zu Hause gegen Union 0-0 gespielt. Die haben in St. Pauli nur 0-0 gespielt. Dann kam ein großer Ausreißer, wo sie mal ja, dominant gespielt haben gegen Augsburg, haben so hoch gewonnen. Dann in Heidenheim so ein Glück 1-0 gewonnen, muss ja doch anders ausgehen können. Dann gegen Freiburg haben sie 3-1 gewonnen, ja. Aber an sich waren die diese Saison auch nicht überzeugend. Also ich glaube, die haben ähnliche Probleme, wie wir sie auch haben. Und ich glaube, bei uns war einfach richtig Druck auf den Kessel. Und ich weiß nicht, also ich fand die Stimmung richtig gut. Ich fand auch, wir hatten überhaupt keine Erwartungshaltung. Eigentlich waren wir uns klar, dieses Spiel verlieren wir sowieso, weil jetzt kommt RB Leipzig, Hassgegner Nummer 1 für uns, jetzt wo die Blauen weg sind, wo wir überhaupt nicht, ne? Und siehe da, es klappt auf einmal, ne? Wenn man nichts erwartet, kann man nur freudig überrascht werden. Das passte dieses Mal allerdings gegen eine Leipziger Mannschaft, die die Saison auch nicht überzeugt hat.
Ja, gut, man muss immer zu sagen, sie sind immer Tabellenzweiter, ne? Das klingt jetzt so ein bisschen, du hast gerade kurz, klang das so, als hättest du in den Abstiegskampf geredet.
Nee, aber die haben keine gute Verfassung gerade, ne? Also.
Nein, der Trend ist auch bei denen nicht positiv, wobei sie in der Liga nur eine Niederlage haben, 3 Unentschieden und 6 Siege. Das ist natürlich eine Quote, davon können wir gerade nur von träumen. Wir haben nämlich 4 Niederlagen und 1 Unentschieden neben 5 Siegen. Das ist alles richtig, aber mir hatte das Spiel damals sehr viel Hoffnung gegeben. Und richtig Hoffnung hatten wir ja auch so ein bisschen nach dem Celtic-Spiel, wo man ja dann auch komplett dominant 7-1 über die hinweggefegt ist. Und dass das auch nicht, und das ist auch wieder dieses Komplexe einfach, dass das auch, dann haben wir ja einige gesagt, ja, das war ja jetzt Celtic, kann man eher mit einem guten Zweitligisten vergleichen.
Aber die haben gespielt wie ein Viertligist, muss man auch sagen, ne? Also die Abstände waren super.
Ja, aber dann haben einige gesagt, das ist nichts wert, ne? Aber die haben dann wiederum gegen Leipzig gewonnen. Also es ist ja doch am Ende irgendwie wieder das. Ja. Also es ist so schwierig zu fassen im Moment, diese Leistung unserer des BVB. Ich glaube, aber nichtsdestotrotz, und das ist das große, große Problem, vor dem Nuri Sahin jetzt steht, und da würde ich jetzt so ein bisschen einlenken, zu dem Thema Nuri Sahin kommen. Was hat er für Möglichkeiten? Ich habe ja gesagt, er kann von der Bank aktuell nicht groß coachen, also nicht groß reagieren, was Spielermaterial angeht. Er kann umstellen, er kann taktisch versuchen, Probleme aufzulösen oder zu reduzieren und in der Offensive zu stärken und so weiter. Also er hat im Grunde im Moment nur als Trainer das taktische Vehikel und nicht, dass er mit Spielern nochmal nachlegen kann. Und glaubst du, dass das seine Situation innerhalb des Vereins stärkt, dass man im Grunde sagen kann, ja gut, an Nuri Sahin kann es ja eigentlich auch nicht nur liegen. Also ist im Grunde diese Verletzten-Situation ein Feigenblatt für Nuri Sahin, um es auf den Punkt zu bringen? Oder würdest du sagen, beim BVB ist man tatsächlich so oder so 100% überzeugt? Du hättest gesagt, nach dem Leipzig-Spiel, wir hätten Sahin rausgefordert. Ob er dann geflogen wäre, weiß man nicht. Aber würdest du sagen, das ist erstmal so, dass Nuri Sahin einfach, also kurz nochmal die Frage auf den Punkt gebracht, ist Nuri Sahin der aktuell richtige Trainer für Borussia Dortmund? So kann man es ja dann überspitzt sagen.
Was nämlich so, meine persönliche Meinung ist nein. Trotzdem glaube ich, dass er es doch bei Dortmund packen kann. Ich glaube einfach, weil er die richtig guten Trainer in Dortmund erlebt hat. Ich glaube, er hat von Jürgen Klopp sehr viel übernommen. Er hat den Thomas Tuchel kennengelernt. Er ist ein guter Fußballer. Ich glaube, er weiß, wie auch junge Fußballspieler ticken, dass er sie heranführen kann. Also ich kann schon nachvollziehen, dass man Nuri Sahin festhält. Ich persönlich bin nicht von ihm überzeugt, aber letztlich spricht auch vieles für ihn. Klar, du hast vorhin das Thema Taktik angesprochen. Er hat nur die Möglichkeit, also du hast von Taktik-Vehikel gesprochen. Und da finde ich, überzeugt er mich gerade überhaupt nicht. Ich finde, da hat er sehr viel experimentiert, hat sehr viel, um es mal salopp zu sagen, auf die Fresse bekommen, sei es in Madrid, wurde auch stark von den Medien kritisiert und musste dann ja auch quasi seine Fehler einräumen, was seine Position nicht stärkt. Was ich mir von Nuri Sahin aber hoffe, ist, dass er, weil er halt eben von Jürgen Klopp gelernt hat oder ihn erlebt hat, auch irgendwann versteht, Spieler besser zu machen. Also ich kann nicht nachvollziehen, dass ein Julian Brandt, auch wenn er absolut überspielt ist und wirklich immer seine Pause bräuchte, einfach keinen Schritt nach vorne gemacht hat unter ihm. Und auch viele andere Spieler keine positive Entwicklung haben. Das haben wir bei Terzic ja auch kritisiert, dass die Spieler einfach nicht besser werden, was wir von Jürgen Klopp gewohnt waren. Darf ich überhaupt noch Jürgen Klopp sagen, jetzt wo er für RB demnächst, aber ist egal. Und auf jeden Fall dieses Spieler besser machen und dieses auch Spielern vermitteln, ey, vertraut mir, ich hebe euch auf ein besseres, höheres Level. Und das, glaube ich, erhoffe ich mir von Nuri Sahin auch. Hat er bislang nicht geschafft, aber ich traue es ihm durchaus zu. Und was halt eben so ein bisschen dagegen spricht, gegen meine These, dass ich es ihm zutraue, ist halt eben, dass er jetzt viele Spiele die Möglichkeit hatte, auch den jungen Spielern mal Zeit zu geben oder auch mal einfach hineinzuschmeißen. Jetzt, wenn man das so sieht, Gittens hat am Ende viel gespielt, weil er spielen musste, glaube ich, weil es keine Alternativen gab, aber er hat gespielt. Und wir haben noch ein paar andere Kandidaten, glaube ich, denen ich es auch zutrauen würde, dass sie einfach mal auch 45 Minuten spielen könnten. Also um es kurz und knapp zu machen, also ich persönlich glaube, dass Nui Sahin nicht mehr lange Trainer bei Borussia Dortmund sein wird. Trotzdem glaube ich, dass er das Zeug hat, zu lernen. Ich glaube, er ist ein sehr pfiffiger, sehr intelligenter, junger Mann, der in seinem Leben schon viel erlebt und gerissen hat. Und also ich traue es ihm trotzdem zu. Also ich würde es mir wirklich auch wünschen für ihn und auch natürlich für uns als Fans. Allerdings sehe ich es momentan nicht so. Also alleine das Madrid-Spiel hat mich absolut geerdet und auch so die ersten drei Spieltage, wo er viel experimentiert mit dieser Vierer-, dann Fünferkette und dann dieses, ich glaube, dieses während des Spiels Coachen noch nicht. Aber wie viel Trainerstation hatte er jetzt gehabt? Wie viel Erfahrung hat er? Und ich glaube, das, was andere Trainer so in 10, 15 Jahren lernen, muss er halt eben jetzt im halben Jahr lernen. Und wenn wir uns daran erinnern, oder zur Saisoneröffnung, als er sagte, dass er um Zeit bittet, dann verstehe ich das so, dass er genau um diese Zeit bittet, auch noch lernen zu dürfen. Ja, also ich glaube nicht, dass er sich hinstellt, ich bin der größte Trainer, den ihr je haben werdet, aber ich will es werden. Ich glaube, das ist so die Botschaft von Nui Sahin. Also ich glaube, dass er sich sehr wohl bewusst ist, dass er Fehler macht, dass er noch nicht der Trainer ist, den Borussia Dortmund jetzt gerade vielleicht braucht, aber dass er es werden kann in absehbarer Zeit. Und das würde ich ihm wünschen.
Also ich bin da auch eigentlich komplett bei dir. Ich hoffe allerdings, dass wir, und ich denke, du hoffst das auch, habe ich ja auch rausgehört, aber ich glaube auch, ein Teil von mir glaubt tatsächlich noch daran, dass wir mit Nui Sahin auch den Turnaround schaffen können. Es liegt aber, das ist das Frustrierende auch wiederum, Frust ist das Thema bei mir heute, dass es nicht in Nuri Sahins Hand alleine liegt, wie er jetzt beim BVB, wie er und der BVB jetzt weiter zusammen oder nicht zusammen gehen. Denn du hast gesagt, es, auch wenn die Spieler jetzt nach und nach wiederkommen, wird es nicht sofort alles besser, das stimmt. Aber mir geht es jetzt auch ein bisschen darum, dass Nuri Sahin einfach die Kreativität beweist, mit dieser Situation das Beste, aus dieser Situation das Beste zu machen. Er muss jetzt mit dem Material, Spielermaterial, wie auch immer, wir sind ja nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, wo das kritisiert wird, muss er jetzt gucken, dass er das beste Ergebnis rausholt. Das heißt, das beste Ergebnis heißt also erstmal ein Heimsieg gegen Freiburg. Du sagst, es ist kein Selbstläufer und da stimme ich dir voll zu. Aber auf einer, ich sag jetzt mal, Meta-Ebene ist es ja der Anspruch von Borussia Dortmund, Heimspiele gegen Freiburg eigentlich zu gewinnen und genauso Auswärtsspiele gegen Mainz.
Ja, wenn wir mit der vollen Kapelle anreisen, ja. Wenn wir fit sind, wenn wir keine Probleme, sonst keine Probleme. Aber ich finde einfach, dass wir aufgrund dieser Verletztenliste einfach auch da einfach ja realistisch sein müssen und sagen müssen, ja, es kann sein, dass wir gegen Freiburg verlieren. Und dann ist das einfach jetzt so. Das wird eine bescheidene Hinrunde werden. Damit müssen wir uns abfinden. Wir geben unser Bestes. Aber dass wir das Spiel gewinnen, das kann auch eben nach hinten losgehen. Ne? Und ich glaube, da würde ich auch keine falschen Erwartungen schüren oder Hoffnungen schüren. Das wird einfach ein schweres Spiel. Und wenn wir gewinnen, freuen wir uns, so wie gegen Leipzig. Da haben wir auch nicht mit gerechnet. Und wenn wir es verlieren, dann akzeptieren wir das, lecken die Wunden und sehen zu, dass wir am Ende der Hinrunde alle wieder fit an Bord haben und dann eine Rückrunde angreifen.
Ja. Frage ist ja, können wir nicht einfach vor dem Spiel jetzt immer die Champions League-Hymne spielen? Weil in der Champions League läuft es ja überraschend besser. Da haben wir gegen Club Brügge relativ überzeugend auch auswärts 3-0 gewonnen. Celtic hatten wir schon angesprochen, haben wir überrollt. Real Madrid klammern kurz aus. Und Sturm Graz haben wir 1-0 gewonnen, gegen Sturm Graz haben wir 1-0 gewonnen. Also in der Champions League läuft es anscheinend wieder. Also die Hexerfähigkeiten von Edin Terzic sind ein Stück weit übergegangen auf Nuri Sahin. Ausgeklammert das Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Ich hatte es auch gerade schon einmal, wir springen ein bisschen, aber ich hatte es gerade schon einmal angedeutet, diese Differenz zwischen der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit. Ich würde es an der Stelle aber auch nicht zu. Du bist da mit Nuri Sahin gerade sehr stark hart ins Gericht gegangen, was die Taktik anging. Ich verstehe den Punkt, aber wir reden immer noch über Real Madrid. Und wir haben auch im Champions League-Finale gesehen, wo selbst Edin Terzic mit den Hexerfähigkeiten an Real Madrid gescheitert ist am Ende. Die sind einfach individuell so brutal, also vor allem natürlich der Arsch Vini Junior, die sind einfach extrem, sobald die auch nur das Gefühl haben, man darf ihnen ja nicht mal eine Lunte zum Riechen geben, sonst ist es vorbei. Und das haben wir jetzt gegen, finde ich, im Bernabeu extrem gemerkt, dass die einfach, wenn die was merken und du merkst, und wenn du dann das 2-1 kriegst, dann fängt das Denken an. Deswegen, ich würde dieses Real Madrid-Spiel gar nicht so auf Nuri Sahins Kappe ziehen, auch wenn du recht hast, er hat Fehler begangen, aber das Ganze, die Qualität ist einfach enorm und da muss alles passen an dem Abend. Und bei uns hat in den ersten 45 Minuten alles gepasst und in den zweiten hat einfach fast nichts mehr gepasst und dann gehst du da halt 5-2 raus. Deswegen würde ich da das ein bisschen ausklammern. Aber insgesamt ist ja innerhalb der Champions League stehen wir ja sogar sehr, sehr gut da. Aber
auch da muss ich noch einen werfen. Gegen Brügge sah es nicht so gut aus wie ein 3-1, fand ich. Also ich fand, wir haben gewonnen.
3-0 war es, glaube ich, am Ende.
3-0, ja, aber das haben auch alle gesagt, es war ziemlich hoch. Also wir haben verdient gewonnen, aber es fiel zu hoch aus. Jetzt gegen Graz, würde ich auch sagen, war ein hart umkämpfter Sieg auf Augenhöhe. Ja, auch wenn die jetzt nicht die großen die hatten auch ihre Torschancen, die hätten auch ihr Tor machen können. Und wenn es für uns richtig schlecht läuft, spielen wir unentschieden oder verlieren sogar gegen die. Also wir haben auch in vielen Situationen einfach Glück gehabt, was wir uns aber auch erkämpft haben und erarbeitet haben, keine Frage. Aber also jetzt wieder darauf zu hoffen, dass wir so eine grandiose Champions-League-Saison spielen wie unter Edin Terzic, glaube ich nicht. Und lass uns mal gucken, wo wir im Mai stehen oder vielmehr auch, wie es dann nach dem letzten Spieltag im Januar aussieht, wo wir in der Tabelle stehen und wer dann unser Gegner wird. Ich meine, das Gute ist ja, Pokal, die Spiele sparen wir uns schon mal, da können wir Kräfte sparen. Aber ich glaube auch in der Champions League, also das wird wirklich hart. Ich glaube, das Kerngeschäft ist und bleibt die Bundesliga. Und du hast es ja schon gesagt, also es ist gefährlich, die Highlights sind die Champions League, wo wir dann die Punkte holen. Und am Ende sind wir da in der Tabelle dann Sechster, Siebter und spielen nicht mehr international. Und das ist für den Verein, wäre das wirklich hart aufzufangen oder schwer aufzufangen.
Genau, das stimme ich dir voll zu. Und da appelliere ich dann wiederum an die Kreativität von Nuri Sahin, dass er im Grunde eine Balance schafft, jetzt nicht in der Champions League mit einem B-Kader gegen nach Zagreb zu fliegen und zu sagen, ja komm, auf die Punkte, das eine Mal scheißen wir jetzt. Weil wir, glaube ich, jeden Punkt auch am Ende noch brauchen können, weil, wie gesagt, danach kommt Barcelona. Und dass wir da auch mit unserer relativ positiven Ausbeute sind wir ja noch nicht unter den ersten 8 gesetzt. Und ich glaube, diese Qualify-Spiele oder wie heißt das, die dann kommen, wenn man unter die ersten 16 oder unter die 16 weiteren kommt, die würde man sich, glaube ich, in Dortmund sehr, sehr gerne sparen, um einfach da Kräfte zu schonen. Das sind, glaube ich, nochmal 2 Spiele, wenn ich mich nicht täusche. Playoffs heißt das. Die möchte man sich natürlich auch sparen. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung, zu schauen, wie kriege ich die Bundesliga wieder in den Griff und ohne parallel in der Champions League jetzt alles herzuschenken, was man sich jetzt da erarbeitet hat. Und das finde ich eine ganz, ganz schwierige Ausgangslage für Nuri Sahin. Und das ist für ihn, ein Trainer, der im Wachsen ist, hatten wir ja angesprochen, natürlich schon eine extrem herausfordernde
Situation. In einem Verein, wo nur die Punkte zählen, ne? Also machen wir uns nichts vor, am Ende zählen ja Ergebnisse.
Genau, das haben schon einige Trainer zu spüren bekommen. Ich meine, Edin Terzic, solange es bei ihm ja positiv lief und wir Ergebnisse geholt haben, hat man nicht viel über den Spielstil gesprochen. Aber sobald es dann halt keine Punkte mehr gab, war es sofort alles schon wieder schlimm. Genau, da kommen wir zu dem Thema, wie die Stimmung so im Fanlager ist. Du hast es kurz einmal angesprochen, so rund um die Situation in Mainz. Kannst du noch mal kurz deine Eindrücke schildern, die du mir im Vorgespräch dazu gesagt hast?
Also ich war selber nicht im Stadion, aber ich habe es dann zumindest die zweite Halbzeit dann im Fernsehen geguckt und ich dachte mir, okay, jetzt gehen die Spieler vor den Fanblock, werden mal so richtig wieder ausgepfiffen, so wie man es ja gewohnt ist, wenn die Mannschaft verliert. Aber nee, das war eben nicht zu sehen, sondern was zu sehen war dann, ich weiß nicht, der Capo, der dann mit den Spielern gesprochen hat und auch die Mannschaft wurde nicht ausgepfiffen. Und ich fand, das war jetzt so typisch Borussia Dortmund, dass man doch irgendwie dieses Feingefühl hat, für das, wenn die Mannschaft alles gibt und dann verliert, ist das auch in Ordnung, solange man das Gefühl hat, sie hat alles gegeben. Und normalerweise hat man ja gesagt, boah, jetzt schon wieder in Mainz verloren, das 5. Auswärtsspiel, wo wir hingefahren sind und wieder nichts geholt haben. Nee, das war eben nicht. Und ich glaube, das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht auch als Verein wieder mehr zusammenrücken. Und auch im Westfalenstadion, also ich finde, auch für die Darbietung, klar, wir haben jedes Spiel gewonnen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass wenn wir mal ein Spiel jetzt zum Beispiel gegen Freiburg verlieren, dass da nicht das große Five-Konzert kommt, sondern dass man einfach auch der Verletzungsmiserie einfach dann auch huldigt und sagt, okay, das ist einfach so, wir sehen, ihr gebt alles und einfach dieses Jahr läuft es nicht für uns. Ne? Und wie gesagt, das Spiel gegen Mainz gibt mir da wirklich Hoffnung. Also, wie gesagt, ich war nicht da, aber die Stimmung am Fernsehen, bis zum Schluss wurde, glaube ich, die Mannschaft unterstützt. Und am Ende gab es dann keine Pfiffe und ich fand, das hat mich dann, also ich will nicht sagen stolz gemacht, aber mir auch wieder gezeigt, warum ich dann doch auch weiß, warum ich Dortmund-Fan bin und nicht von irgendeinem anderen Verein, wo man einfach nur dann seinen Frust da freien Lauf lässt. Wobei ich es auch hätte nachvollziehen können, klar, ne? Wenn man so viel unterwegs ist, auswärts fährt, viel Geld ausgibt und dann so etwas sieht, aber das war eben nicht der Fall.
Ja, ich habe das jetzt mit Mainz gar nicht mitbekommen, weil ich glaube, ich an dem Tag musste ich arbeiten, deswegen habe ich das Spiel nicht gesehen. Und ich weiß aber, ich glaube, im Westfalenstadion wäre das was anderes. Das fürchte ich. Ich bin da bei dir, ich wünsche mir das auch ganz, ganz doll, dass die Fans das Gespür für die Mannschaft beweisen, wie dann eben vielleicht gegen Mainz. Ich glaube aber, dass wir in Dortmund nochmal ein ganz anderes Publikum auch haben, die eben nicht auswärts fahren. Und ich möchte da jetzt auch nicht zwei Klassen aufmachen und sagen, die einen sind richtig, die einen Fans sind richtiger, die anderen sind falscher. Ich glaube, dass die Fans zu Hause einen anderen Anspruch haben. Und zu Hause gewinnen ist einfach der Standard in bei Borussia Dortmund. Ja, du musst zu Hause gewinnen. Das ist einfach der Fanstandard. Und eigentlich jedes Spiel, was du zu Hause nicht gewinnst, wenn der Gegner jetzt nicht gerade in der Champions League Real Madrid ist oder Barcelona oder PSG, wo wir ja auch fast mal verloren haben, letzte Saison nicht, aber das war ja auch knapp. Ich glaube, wenn du Borussia Dortmund, es gibt nur einen Gegner, glaube ich, wo die Fans auf gar keinen Fall pfeifen würden, das war halt gegen FC Bayern München. Da kann, glaube ich, passieren, was will, also wobei, ja, 6-0 darfst du da auch nicht verlieren, aber zu Hause musst du gegen als Borussia Dortmund gegen jeden Gegner gewinnen können, in Anführungszeichen. Hängt natürlich auch immer situationsbedingt ab. Ich glaube, im Moment ist aber die Fanseele schon wieder etwas gereizter. Und ich gehe davon aus, wenn wir das gegen Freiburg zu Hause in den Sand setzen, dass es Pfiffe geben wird. Das wird vielleicht nicht der überwiegende Teil der Fans sein, aber es wird durchaus einen gewissen, auch hörbaren Anteil an Fans geben, die dann pfeifen würden. Weil ich glaube, dieses Feingefühl, was du angesprochen hast, auswärts fahren halt nochmal andere Leute, die sind da vielleicht auch ein bisschen, ja, ich sag mal, ich will nicht sagen genügsamer, aber die sind, ja, die haben vielleicht ein anderes Verhältnis auch zu Borussia Dortmund als die Leute, die einfach immer nur zu den Heimspielen gehen. Und zu Hause zu verlieren, tut einfach auch nochmal deutlich stärker weh als auswärts. Ne? Das ist einfach, liegt ja auch irgendwie ein bisschen in der Natur der Sache. Und ich wäre da voll bei dir und würde sagen, selbst wenn das gegen Freiburg jetzt in die Hose geht, solange die Mannschaft da unten alles gegeben hat, sollte es keine Pfiffe geben. Aber ich glaube, das ist ein Wunsch, der nicht respektiert wird, weil du im Stadion einfach ganz andere Dynamiken hast. Ne? Du hast auch vielleicht schon drei Bier-Intus und dann ist es einfach auch frustrierend, wenn du da irgendwie 2-0 gegen Freiburg verlierst oder so. Deswegen glaube ich nicht, dass es da von allen Fans ein entsprechendes Fingerspitzengefühl geben wird. Was aber nicht heißt, dass es nicht insgesamt ein positives Bild gibt, also der BVB nicht ein positives Bild als Fanszene da abgibt. Vereinzelte Pfiffe, auch hörbare Pfiffe würde es geben. Aber wir reden jetzt so ein bisschen über ungelegte Eier. Wichtig ist ja jetzt immer, dass wir das Spiel einfach gewinnen. So, und wenn der BVB, ich glaube, wenn der BVB auch mit dem Kader, was dann am kommenden Samstag auf den Platz steht, so kommen wir langsam schon Richtung Ausblick, kann der BVB das auch gewinnen. Ohne Wenn und Aber. Also man muss konzentriert spielen, man muss fokussiert spielen. Im Grunde ein ähnlicher Auftritt wie Leipzig, auch wenn du den ein bisschen relativiert hast. Aber ich glaube, so von der Leidenschaft, von dem Einsatz war das genau das Richtige. Und so muss man auch gegen Freiburg antreten. Und wir werden dann nicht Underdog sein, so darf man auch nicht auftreten. Aber wir sind aktuell, was tabellarisch angeht, was die Tabelle angeht, so ungefähr auf Augenhöhe. Und so wird sich das Spiel auch, wahrscheinlich niederschlagen. Es wird ein relativ ausgeglichenes Spiel werden. So ist meine Prognose. Und der Ausgang ist offen. Wie das ganz oft ist im Fußball. Nicht immer, aber ganz oft. Und ich sehe uns aber auch mit guten Chancen. Also ich sage jetzt nicht, dass das Spiel 50-50, ich sehe schon den Dortmund da als auf dem Papier als Favorit, auch wenn das die Tabelle vielleicht gerade nicht wiedergibt. Weil es einfach ein Heimspiel ist und wir ja auch immer noch die Qualität haben und Guirassy ja auch einfach immer für ein Tor gut ist. Ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Was sagst du?
Nein, ich bin auch optimistisch. Also keine Frage. Ja. Also ich gehe mit der ganzen Familie ins Stadion und das wäre wirklich fatal, wenn die verlieren würden. Aber wenn die verlieren würden, dann.
Sie dürfen gar nicht verlieren. Nee, ist ja. Genau, und danach kommt dann Bayern und dann, ja, das wird natürlich hart. Also das wird auch ein richtiges brutales Spiel. Da muss man dann gucken, wer da schon halt auch aus dem Lazarett wieder zurückgekehrt ist. Also Emre Can hatten wir schon gesagt, er wird nicht dabei sein. Da müssen wir hoffen, dass irgendwie Waldemar Anton oder Niklas Süle vielleicht rechtzeitig als Innenverteidiger dann einspringen können, beziehungsweise wieder einspringen können in ihre alte Position. Emre Can ist ja mehr eingesprungen. Und wir hatten schon angesprochen, Dynamo Zagreb in der Champions League auswärts. Kann ich ähnlich wie du nichts groß zu sagen. Verfolge ich jetzt nicht so wirklich, was da, wie die so aber drauf sind.
Wenn wir
sind,
da gewinnen, wären wir, ich glaube, summa summarum auf jeden Fall dann unter den ersten 8 Mannschaften.
Ja, ich glaube, genau, so eine KI berechnet das gar irgendwie manchmal, wie hoch die Chancen ist. Die sind jetzt schon beim BVB irgendwie, ich glaube, schon bei irgendwie 60%, dass wir nur in den ersten 8 bleiben. Das ist schon gut. Aber genau, das, wenn wir da irgendwie gewinnen, dann können wir das Spiel gegen Barcelona.
Da können wir es herstellen. Wir könnten dann mal den jungen Spielern, also 3, 4, von Anfang an die Zeit geben zu spielen.
Ich glaube aber nicht, dass das eine gute Idee ist, weil wenn du da 7-0 zu Hause gegen Barcelona verlierst, weil gesagt hast,
wir müssen mal die Chance geben. Dann sehen wir viele tolle Tore. Eine
Chance geben. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht für die richtigen. Das ist das Problem. Aber genau. Was würdest du sagen mit dem Ausblick? Bist du aktuell von deiner Verfassung positiv gestimmt oder sie zeigt die Kurve aktuell wieder nach unten?
Also du hast vorhin von einer Achterbahn gesprochen und ich glaube, je näher wir uns dem Samstag nähern, dem Heimspiel, glaube ich, werde ich positiver und dann weiß ich, wenn ich wieder dann aus dem Stadion rausgehe, werde ich wahrscheinlich wieder ganz unten sein, weil ja, also ich bin schon jetzt positiv und du hast gesagt, gegen Bayern, das wird ein harter Brocken. Ja, aber es wird auch mal wieder Zeit, die Bayern zu Hause, ne? Und diese haben auch keinen guten Lauf und haben auch ihre Problemchen in der Saison gehabt. Klar, wenn sie ihre Spiele gewinnen, dann gewinnen sie hoch und sind auch dominant, aber sie sind auch zu knacken. Und ja, mal einfach abwarten. Die haben auch Champions-League-Spiele vor der Brust und ja.
Und sind da nochmal deutlich mehr in der Bringschuld als wir.
Ne? Und die wollen Meister werden. Ich glaube, das wollen wir.
Ja. Genau, und ich finde, da kann man auch wieder klar von einem auch wenn es ein Heimspiel ist gegen Bayern, wir hatten ja mal Phasen, wo man gesagt hatte, ja, ob da Bayern auch der Favorit ist, das steht natürlich außer Frage, dass da der FC Bayern der Favorit sein wird. Und du hattest im Vorgespräch noch ein bisschen was angesprochen, was ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Und jetzt bewegen wir uns vom Spielfeld wieder so ein bisschen weg. Und zwar bewegen wir uns ein bisschen auf den BVB als Verein oder als drumherum. Und du hast im Moment so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Außendarstellung von Borussia Dortmund. Magst du es einmal erläutern, was du
meinst? Ich bin entsetzt. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Früher gab es den FC Hollywood, das war der FC Bayern. Und so gefühlt sind wir das. Also es gibt ja wirklich niemanden mehr, es gibt ja so viele Fußballexperten, die sich ja ständig zum BVB äußern und alle haben ihre Quellen, irgendwo haben sie was gehört und dann. Und ich fand, das war früher nicht so. Und auch der BVB selbst, jetzt ist gerade der Chefscout entlassen worden. Ich meine, wie die Medien das verkaufen, da hat der BVB in erster Linie keinen Einfluss drauf. Aber ich kann mich an einen Pressesprecher erinnern, der das doch einigermaßen kontrolliert hat. Und ich weiß gar nicht, wer aktuell bei Dortmund da der Pressesprecher ist und sich darum kümmert, wie die Außendarstellung abläuft. Aber es ist halt eben so, dass wenn man so den Profis zuhört, auch die sagen, also was da beim BVB gerade passiert, also gerade was die schreibende Presse angeht, ist das nicht gerade alles optimal. Also da scheint es auch drunter und drüber zu gehen. Die Außendarstellung des BVBs ist nicht gerade die beste. Und das fängt bei so Sachen an wie nach dem Spiel, ich weiß gar nicht, wo es war, auswärts. Ich glaube, das war das Augsburg-Spiel, wo die Rundnachrichten in dem Podcast erzählt haben, dass kein Spieler sich den Fragen der Reporter gestellt hat nach dem Spiel in der Mixzone. Das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten. Aber ich finde, das trägt dazu bei, dass halt eben die Presse auch nicht mehr gut über den BVB schreibt oder auch mal gnädig ist, sondern die hauen von Anfang an richtig drauf. Und ich habe das anders in Erinnerung. Also ich habe das in Erinnerung, dass der BVB nach außen geschlossen dasteht, dass bestimmte Machtkämpfe innerhalb des Vereins gab es schon immer, aber die sind nicht nach außen gelangt. Und man hat das auch nicht über die Presse gemacht. Und das war ja auch unter Terzic, ist ja auch immer wieder nach außen was gesickert, auch aus der Mannschaft heraus. Und das kenne ich anders und das macht mir so ein bisschen Sorge, weil klar, die verdienen damit Geld, also Presse verdient ihr Geld damit, dass sie irgendwas schreiben kann, aber die Frage ist, muss es dann über meinen BVB sein und vor allen Dingen gespickt mit so Halbwahrheiten und Spekulationen. Und ich finde, das ist eine Baustelle, die der BVB dringend schließen sollte, dass der Verein wieder nach außen geschlossen dasteht. Ja, und nicht nur immer darüber sagen, wir sind eine Familie, wir sind geschlossen, das man auch dann praktiziert.
Ich glaube, es ist auch immer ein Anzeichen dafür, wie es so stimmungstechnisch um den Verein steht, egal wie geschlossen man meint, nach außen aufzutreten. Du hast recht, wenn immer wieder Infos, und zwar auch detaillierte Infos, nach außen sickern, dann ist irgendwo was, liegt was im Argen, dann kann man so viel von Geschlossenheit sprechen, wie man möchte, dann ist da irgendwo, gibt's eine Unzufriedenheit, weil ich trage ja nichts nach außen, wo ich mir nicht auch was von erhoffe. Wir sind ja nicht doof, das sind ja keine Leute, die da mit den Zeitungsleuten, JournalistInnen da Freunde sind und man erzählt sich das beim Brunchen am Wochenende, so im Geheimen, sondern das ist ja immer, da steckt ja auch immer ein Kalkül dahinter, da steckt immer eine Intention dahinter, die man hat. Und wenn ich etwas nach außen trage, möchte ich irgendwo irgendwen irgendwie schwächen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das spielt ja erstmal gar keine Rolle, sondern es zeigt einfach, dass da nicht so eine Einheit gibt. Und wenn das beim BVB jetzt verstärkt auftritt, dann ist da irgendwo ein Machtgefälle, ein Machtkampf, der irgendwie dann auch nicht mehr intern geklärt wird, sondern halt extern. Und das ist halt ein unangenehmes Schauspiel, und die Zeitungen freuen sich, weil sie kriegen exklusive Informationen und können die dann auch entsprechend verkaufen und machen dann auch keinen Hehl daraus, dass sie es dann manchmal, insbesondere die Zeitung mit vier Buchstaben, die verkaufen das ja auch immer besonders perfide. Aber das ist einfach, sehe ich ähnlich wie du. Also wenn, das ist immer ein Anzeichen dafür, dass es im Verein irgendwo ungeklärte Probleme gibt. Und da sollte der BVB dringend dran gehen. Sascha Flick ist ja übrigens der Pressesprecher, der ja auch bei Fans unbeliebt ist, weil er immer wieder eine unglückliche Figur macht, weil er viel Dialog abblockt. So ist immer so zumindest auch mein Eindruck. Und den BVB pressetechnisch sehr mit eiserner Hand meint zu regieren, aber dann irgendwie gleichzeitig eben so eine Wischiwaschi Kommunikation fährt, die einfach auch nicht optimal ist. Und das hatten wir jetzt auch schon in mehreren Fällen. Ich würde das auch jetzt mal als Punkt nehmen, um auf den
letzten
Punkt
einzuleiten. Ich würde noch eine Sache genau dazu.
Ja, also, sag es kurz und dann.
Wir hatten ja vorhin das Thema Emre Can. Und wenn es beim FC Bayern einen Spieler gibt, der kritisiert wird von den Medien, dann wird der Hoeneß vor die Presse treten mit rotem Kopf und wird die Presse richtig lang machen, wie sie es denn wagen könnten, einen Spieler des FC Bayern so zu diffamieren. Und bei uns wird das eiskalt einfach hingenommen, und zwar über Monate. Also es gibt ja keine Zeitung, die nicht ständig jede Woche etwas Negatives über Emre Can schreibt. Das wird es beim FC Bayern nicht geben. Bei uns gibt's das. Und es wird hingenommen.
Ja, ob man immer so auftreten muss wie der FC Bayern, ist dann natürlich
eine andere Frage. Wenn man erfolgreich sein möchte, muss man natürlich ab und zu dieses Mir sein Mir auch mal durchziehen. Ja, das ist einfach der Unterschied. Also unsere Spieler müssen geschützt werden. Intern kann man ja zu Emre Can sagen, sag mal, spinnst du, was machst du denn da schon wieder? Und jetzt reiß dich mal am Riemen. Aber das kann man nicht nach außen kommunizieren. Man darf auch nicht zulassen, dass Spieler öffentlich so dargestellt werden oder hingestellt werden, an Pranger gestellt werden. Weil das Ergebnis haben wir gegen Mainz gesehen. Diese Aktion wird einem Emre Can, der frei ist, ja, vom Kopf her frei ist, passiert ihm nicht. Okay, das war.
Ja, das ist dann vielleicht nochmal der Appell an den BVB, auf jeden Fall seine Außendarstellung einfach mal wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen und sich da mal, dass sich alle Leute da mal ein bisschen wieder zusammenreißen und mal gucken, was ist jetzt eigentlich gut für den Verein und die Spieler und nicht.
Ich meine, es reicht doch, wenn wir von schwarzgelb.de den Verein kritisieren und auch die Spieler. Wir können es, wir dürfen es, aber das muss dann auch reichen, finde ich.
Ja. Genau, nur wir dürfen das. So ist das. Das ist unser Privileg. Und leider ist es nicht wirklich so. Nicht unser Privileg ist es, den Verein zu kritisieren, sondern es dürfen alle. Und insbesondere die Mitglieder. Und das ist jetzt meine Einleitung zu dem kleinen Werbeblock, den ich zum Schluss nochmal machen möchte. Am kommenden Sonntag, es ist 24.11., 11 Uhr in der Westfalenhalle, also am Tag nach dem Spiel gegen Freiburg, die Stimmung wird hoffentlich gut sein, ist Mitgliederversammlung. Kommt gerne vorbei, zahlreich. Also nochmal ein Appell, wirklich. Und nicht nur für die Erbsensuppe zum Schluss, denn es gibt diesmal sogar zwei wirklich relativ spannende Anträge. Ihr könntet davon schon auf unserer Seite gelesen haben. Und zwar der erste, den ich aber kurz vorstellen möchte, ist den BVB vor Demokratiefeinden zu schützen. Das ist ein Antrag von Beispiel Vereint. Und der Antrag von Beispiel Vereint ist kurz zusammengefasst, so, dass die Mitgliederversammlung doch bitte beschließen möchte, dass Parteien und Vertreterinnen und Vertreter von Parteien, die durch ihre Programmatik und Äußerungen bzw. sogar Handlungen den Grundwertekodex widersprechen, keinen Platz bei Borussia Dortmund haben sollen. Das ist so ein bisschen weich formuliert. Jetzt wird es ein bisschen härter. Punkt 2 in diesem Antrag ist: Zusammenarbeit mit diesen Parteien, ihren Amtsträgern und MandatsträgerInnen, Stiftungen sowie Jugendorganisationen ist auszuschließen von Seiten von Borussia Dortmund, und der Vorstand wird beauftragt, Maßnahmen zu entwickeln und zu prüfen, um den Zugriff von den unter 2 genannten Personen, also den Parteien, die gegen unseren Grundwertekodex sprechen, vor dem Zugriff auf Borussia Dortmund zu schützen. Genau, da soll innerhalb von einem halben Jahr eine sollen Maßnahmen entwickelt werden, und dann sollen die Mitglieder darüber informieren. Ein spannender Antrag. Also ich denke, wir wissen alle, von welcher Partei in diesem Fall gesprochen wird.
Der FDP, oder? Christian Lindner ist damit gemeint.
Ja, genau. Genau. Ich denke, ein absolut sinnvoller Antrag. Aber kommt gerne zur Mitgliederversammlung. Wir können darüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist in der Form oder ob man das irgendwie, ob das unnötig ist. Also kommt gerne vorbei. Dann sprechen wir drüber. Und der zweite Antrag ist dann vielleicht sogar noch ein gutes Stück kontroverser. Es geht nochmal um den Werbedeal zwischen Borussia Dortmund und Rheinmetall, wo sich die Mitgliederversammlung nach Antrag einer Person folgendermaßen positionieren soll. Die Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund missbilligt den Werbedeal mit Rheinmetall und ist der Ansicht, dass der Sponsoring-Vertrag so rasch wie möglich beendet werden soll. Keinesfalls soll aber über das Ende seiner Laufzeit hinaus, 2026, endet der Vertrag, verlängert werden. Ich lese es jetzt eben noch kurz zu Ende vor. Die Mitgliederversammlung ist sich darüber im Klaren, dass diese Stellungnahme ähnlich wie die Bestimmungen des Grundwertekodex rechtlich nicht bindend ist. Trotzdem geht sie davon aus, dass der Vorstand und die Geschäftsführung das Votum der Mitgliederversammlung zur Kenntnis nehmen und sich davon leiten lassen. Also nochmal auch ein weicherer Antrag. Also es wird keine rechtlich bindende, wir beenden die Zusammenarbeit mit Rheinmetall-Geschichte daraus. Aber es ist immerhin eine klare Positionierung, auch öffentlichkeitswirksam. Da haben wir gerade drüber gesprochen, wie sich der Verein auch öffentlich präsentiert. Da ist die Rheinmetall-Geschichte auch sehr, sehr unglücklich verlaufen. Egal, wie man da zu dem Deal selber steht. Alles unglücklich kommuniziert gewesen. Und ich glaube, man hat beim BVB damit mehr Schaden angerichtet, als diese 10 bis 12 Millionen, die man da reinholt, wieder gut machen. Also kommt gerne vorbei. Ihr könnt auch sagen, ich finde den Deal toll und es soll weiterlaufen. Steht euch zu, diese Meinung. Aber kommt zur Mitgliederversammlung und stimmt darüber mit ab. Dann dürft ihr auch im Anschluss meckern. Ansonsten eben nicht. Ne? Wer mitbestimmt und wer mit abstimmt, der darf meckern. Alle anderen müssen ruhig sein. So ist das eben. Ja, das war noch der kleine Werbeblock zum Schluss. Kommt zur Mitgliederversammlung. Auch für die Erbsensuppe, die ist auch okay. Und das war's. Wir machen Schluss an dieser Stelle. Heute zu zweit. Ich fand's ganz gut. Vielen Dank, Christoph, dass du da warst und dir mit mir die Stimmung rund um den BVB angeschaut hast.
Gerne, hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder.
Genau, dann bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer und alle dazwischen außerhalb, nur zu sagen, bleibt uns treu, auch wenn wir ein wenig enttäuscht haben von der Quantität in den letzten Jahren oder auch letzten Wochen. Wir arbeiten stets daran, das zu verbessern, aber wir sind auch alles Privatmenschen. Wir machen es alles ehrenamtlich, damit ihr hier was zu hören habt. Und da passiert es einfach manchmal, dass die Terminabstimmung einfach schwierig ist. Und wir haben ein paar Leute, die haben Kinder bekommen und andere berufliche Gründe kommen manchmal dazwischen. Aber diesmal haben es Christoph und ich geschafft und wir wollten euch dann doch wenigstens vor dem Freiburg-Spiel noch was liefern. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Zuhören. Schaut auf schwarzgelb.de vorbei, auf diversen Social-Media-Plattformen, Instagram, Discord, Facebook, wo ihr so unterwegs seid. Hinterlasst da ein Like, Kommentare und eure Meinung, sofern sie differenziert und nicht zu beleidigend ist. Und ja, würde sagen, wir hören uns dann hoffentlich vielleicht in der nächsten Länderspielpause wieder. Versprechen kann ich nichts, aber
oder zur Sondersendung, wenn noch irgendwas passieren sollte.
Nö. Nein, aber das wird's ja nicht. Angeteasert. Weißt du mehr? Hat der BVB außenkommunikationstechnisch dir was zugesteckt? Gibt es Informationen? Vielleicht. Ja, schauen wir mal. Wir halten euch auf dem Laufenden auf schwarzgelb.de und so weiter. Bis dahin, Heya BVB.
Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.